Ja, wir wollen Gott erkennen, wie er wirklich ist. Und gleichzeitig müssen wir aber auch uns selbst erkennen, wie wir wirklich sind. Calvin hat einmal geschrieben, dass wahre Weisheit immer aus zwei Dingen besteht. Also zwei Dinge machen wahre Weisheit aus. Und zwar als erstes müssen wir die Größe Gottes erkennen und als zweites müssen wir unsere Niedrigkeit erkennen. Also Gott erkennen und sich selber erkennen. Diese beiden Dinge machen wahre Weisheit aus. Und er schreibt dann, je mehr wir Gott erkennen, wie groß er ist, umso mehr sehen wir, wie klein und mickrig wir sind. Und je mehr wir erkennen, wie kaputt und zerschlagen und sündig wir sind, umso größer wird Gott. Also diese beiden Dinge gehören zusammen. Wie wir Gott sehen, das sagt viel darüber aus, wie wir uns selber sehen. Und wie wir uns selber sehen, sagt viel darüber aus, wie wir Gott sehen. Und da soll es ein bisschen heute drum gehen. Und zwar die erste große Ernte, die erste Missionsreise in der Apostelgeschichte. Und heute kommen wir zum Teil 2, und zwar zu dem Charaktertest. Der Charaktertest. Aber bevor wir einsteigen, einmal ein kleines Beispiel, was uns dann helfen soll, das Ganze so ein bisschen besser einzuordnen. Jeder, der ein Auto sein eigen nennt, der kennt das große Problem, dass alle 2 Jahre auf einen zukommt, also wenn man ein älteres Auto hat, natürlich so ganz neue Autos, so die edlen Menschen, die müssen sich damit nicht so oft rumplagen. Aber so, wenn man so einen Schrottkübel fährt, dann muss man da alle 2 Jahre hin. Und ich weiß nicht, wie das bei euch ist, also bei mir ist das, also ich habe nicht so schöne Erinnerungen mit dem TÜV. Das verbindet mich da irgendwie, da habe ich nicht so, also ich freue mich nicht, wenn ich dahin fahren muss. Ich habe das Auto dann vorher extra etwas aufgemöbelt, habe noch meinen Vater drüber schauen lassen und habe gesagt, hier, guck mal, was müsste man da noch machen. Dann die üblichen Verdächtigen so kontrolliert und ausgebessert, hier die Bremsen gewechselt, weil nicht, dass der dann sagt, oh, das ist ja viel zu klein. Dann habe ich die Federn überprüft, so das, was man halt selber überprüfen kann. Dann den Rost entfernt und die Stellen dann mit Papas Spezialspachtel so zugekleistert und dann mit bisschen Lack so manipuliert, dass man von Weitem nicht sieht, dass das ein Problem gab. Und jetzt ist die große Frage, ob mein treues Gefährt noch den Biss hat, um diese schwere Prüfung zu bestehen. Also, oder wird die Prüfung zeigen, dass die Tage meines Autos gezählt sind? Und dann fährt man da rein, der fährt das Auto hoch und dann steht man da, guckt zu, wie der Prüfer nacheinander alle möglichen Schwachstellen prüft, Bremsen, und du denkst, ja, die habe ich ausgewechselt, sollte passen, weil dann fängt er da an, hier irgendwas, und auf einmal, dann steckt da hinten den Abgasmessding dahin und misst dann die Abgase, das ist schon mal unangenehm, weil das kann man ja zu Hause nicht überprüfen und gucken, dass man durchkommt, das ist dann eine Überraschung, aber dann auch, okay, sieht man so ganz grün da vorne leuchten, dann okay, und du denkst dir, huch. Und dann fängt er an, die Achsen zu entlasten und so an den Rädern zu rütteln. Und das ist fast so, als ob er an deinem Herzen so rüttelt. Und tatsächlich sagt er, oh, das knackt. Das ist schlecht. Bestimmt Spurstangenkopf ausgeschlagen oder so. Und ich denke mir, oh, schnell bei Google geguckt, was das bedeutet, was der mir sagen will. Und voller Trauer fahre ich dann nach Hause, bestell die Teile und weiß, den nächsten freien Tag werde ich dann unterm Auto in der Garage verbringen. Und dann ist die Frage, warum macht man eigentlich so dumme Tests, oder? Warum macht man sowas Doofes? Sind die nur dafür da, um uns zu plagen und um uns zu nerven, um unser Leben schwer zu machen? Das könnten wir uns doch einfach sparen, oder? Wäre doch viel schöner, einfach weiterfahren. Ist doch viel besser. Ich bin ja die ganze Zeit gefahren, der fährt ja schön. Ich meine, klar, der knackt halt, aber das hört man ja nicht, wenn man normal fährt. Das hört man halt nur, wenn man den so entlastet und dann da so rumrüttelt wie so ein Irrer. Nun, der Test gibt uns ein Feedback, gibt dir ein Feedback, ob dein Auto noch auf einem guten Weg ist oder ob es eine Gefahr darstellt. Und wenn wir so wollen, dann ist das eigentlich ein gutes Bild für unser Leben. In unserem Leben begegnen wir auch solchen Tests, Prüfungen. Und diese Prüfungen, sagt die Bibel, die kommen von Gott. Er packt Prüfungen in dein Leben und in mein Leben. Und diese Prüfungen, die sind nicht dafür da, um uns zu plagen. Die sind nicht dafür da, um uns zu nerven. Wisst ihr, Gott testet uns, das ist nicht mal wie beim TÜV, dass Gott uns testet, weil er rausfinden will, wie wir reagieren werden. Der weiß ja schon vorher, wie wir reagieren werden. Gott prüft dich, damit du rausfindest, wie du reagierst. Damit du siehst, wie der Zustand von deinem Lebensauto so ist, damit du die Schwachstellen in deinem Leben erkennst und eigentlich, das ist das, was Gott uns sagt, warum er das macht, er sagt, ich möchte, dass du es erkennst, dass du dich selber erkennst und dass du dann in meine Werkstatt kommst und ich helfe dir. Ich bringe das wieder in Ordnung. Ich will nur, dass du es siehst, dass du es merkst und dann zu mir kommst und dann meine Hilfe annimmst, damit alles wieder in Ordnung ist. Und damit steigen wir in unsere heutige Stelle ein. Es geht um ein Ereignis, das ein Prüfstein ist für einige Menschen, eigentlich für die meisten Menschen, die damit zu tun hatten damals. Manche von denen bestehen diese Prüfung glänzend. Also das kann auch oft passieren, dass Gott dir eine Prüfung schickt in deinem Leben und du bestehst sie glänzend. Warum macht er das? Damit du gestärkt im Glauben vorangehen kannst, damit du Sicherheit gewinnst, damit du merkst, hey, mein Glaube, der ist ja stark, der überwindet wirklich die Welt. Die großen Probleme, die auf mein Leben gekommen sind, ich habe sie überstanden. Ich bin durchgekommen und ich bin gut durchgekommen. Ich habe an Christus festgehalten, ich habe seinen Frieden gehabt, obwohl das eigentlich unvorstellbar ist für den menschlichen Verstand. Also manche bestehen glänzend, aber andere versagen auch. Und bei anderen wissen wir es nicht. Wir lesen einfach mal die Stelle. Ich habe sie für euch mitgebracht, aber ihr könnt gerne in eurer eigenen Bibel nachlesen. Apostelgeschichte 13, ab Vers 4 bis 14. So, vom Heiligen Geist ausgesandt, gingen die beiden, da geht es um Paulus und Barnabas, eigentlich geht es um Barnabas und Saulus, nach Seleucia und nahm dort ein Segelschiff nach Zypern. In Salamis angekommen, verkündigten sie die Botschaft Gottes in den jüdischen Synagogen der Stadt. Als Helfer hatten sie Johannes Markus dabei. Sie zogen durch die ganze Insel bis nach Paphos und dort trafen sie einen Juden, der sich Bar Jesus nannte. Das war ein Magier, falscher Prophet, der mit dem Prokonsul Sergius Paulus befreundet war. Einem klugen und einsichtigen Mann. Dieser hatte Barnabas und Saulus zu sich gerufen, weil er die Botschaft von Gott hören wollte. Doch Elimas, der Zauberer, so wird nämlich sein Name übersetzt, trat ihnen entgegen. Und er versuchte mit allen Mitteln, den Prokonsul vom Glauben abzuhalten. Hoi, muss ja selber umschalten. Aber Saulus, der auch Paulus genannt wird, blickte ihn scharf an und vom Heiligen Geist erfüllt, sagte er, du elender und gerissener Betrüger, du Sohn des Teufels und Feind aller Gerechtigkeit, wann hörst du endlich auf, die geraden Wege des Herrn krumm zu machen? Doch du wirst die Hand des Herrn zu spüren bekommen. Du wirst blind sein, eine Zeit lang wirst du die Sonne nicht sehen. Im selben Augenblick fand sich der Magier von tiefster Dunkelheit umgeben. Er tappte umher und suchte jemand, der ihn an der Hand führte. Als der Prokonsul das sah, was geschehen war, kam er zum Glauben, höchst erstaunt über die Lehre des Herrn. Von Paphos aus stachen Paulus und seine Begleiter wieder in See und kamen nach Perge in Pamphylien. Hier trennte sich Johannes Markus von ihnen und kehrte wieder nach Jerusalem zurück. Paulus und Barnabas aber zogen von Perge aus landeinwärts, bis sie in das pisidische Antiochia kamen. Also, diese Stelle zeigt uns sozusagen die erste Etappe der großen Missionsreise. Die erste Etappe fängt in Antiochia an. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Also das ist so rechts im grünen Syrien. Da geht das Ganze los. Antiochia, die reisen von Antiochia zum Meer und dann mit dem Schiff rüber auf diese Insel Zypern. Und dann in Zypern reisen sie einmal quer durch und dann geht's weiter nach oben, nach Norden, dort wo heute die Türkei ist. Und dort reisen die dann nach Antiochia in Pisidien. Also es gibt zwei Antiochias in unserer Stelle. Das eine ist dort oben, so beim Lilanen, beim Grünen in der Mitte. Und das andere ist rechts in Syrien. Also wir haben zwei Antiochia, eins in Syrien, eins in Pisidien, in dieser Gegend dort. Und diese erste Etappe, die wird hier nur ganz kurz überrissen. Eigentlich wird nur ein großes Ereignis aus dieser Missionsreise uns berichtet. Und das wollen wir uns dann später anschauen, aber zuerst mal das Team. Die reisen hier und dieses Team besteht im Ganzen aus drei Leuten. Das erste ist Barnabas, einer der Ältesten oder der Leiter der Gemeinde in Antiochia. Dann Saulus, auch einer der Ältesten und Lehrer in der Gemeinde in Antiochia. Die beiden sind so wie das hier aussieht, für die geistliche Arbeit zuständig. Sie sind es, die den Leuten von Jesus erzählen, die die gute Nachricht weitertragen, die in der Synagoge aufstehen und dort lehren. Und dann kommt noch einer dazu, und zwar ist das Johannes Markus. Johannes Markus ist der Cousin von Barnabas. Das lesen wir im Kolosserbrief, dass es der Cousin ist. Und er ist als Diener dabei, so wahrscheinlich für praktische Aufgaben. Also wenn wir uns das so vorstellen, die sind auf einer Reise, die müssen essen, die müssen schlafen, die müssen irgendwie unterwegs sein, die brauchen ein Schiff. Man muss das organisieren mit dem Kapitän, dass man mitfahren kann, man muss die Bezahlung regeln und das alles. Und ich schätze mal, dass dieser Dienst, den Johannes Markus hier tut, dass das genau so ein Dienst ist. Er arbeitet oder sorgt genau für diese Dinge, organisiert das Ganze. Und dieses Trio, das macht sich jetzt an die Aufgabe. Der Heilige Geist will, dass das Evangelium rauskommt. Und diese drei sind es, die losgehen, eine geistliche Ernte einzufahren. Was wir nicht wissen ist, warum die gerade nach Zypern gehen. Wir wissen auch nicht, ob der Heilige Geist ihnen das so gesagt hat oder ob sie einfach gedacht haben, komm, wir ziehen los und ziehen halt nach Zypern. Es würde ganz gut passen, weil Barnabas, der Anführer dieser Expedition, der ist selber von Zypern. Also er ist in Zypern geboren und hat sich aber in Jerusalem bekehrt, als er dort war. Also er kommt von Zypern, hat wahrscheinlich dort Familie. Und vielleicht haben sie gedacht, hey, wo sollen wir anfangen? Warum nicht gleich zu Hause? Und Barnabas als Leiter dieser Truppe, er wird immer als erstes hier genannt, er sagt los, wir ziehen dorthin und dann zieht die Truppe los übers Meer nach Zypern. Und dort gehen sie dann, hier steht immer, durch die Synagogen, quer über die Insel und erzählen dort den Menschen die gute Nachricht. Und diese Botschaft, die sie bringen, die ist so besonders, also die bleibt nicht einfach so im Untergrund, sondern irgendwie kommt es so weit, dass sogar der Prokonsul, das ist der von Rom eingesetzte Bewahrer des Gebietes sozusagen, er ist der Chef über das Ganze, wie so ein Bürgermeister über Zypern, der Prokonsul, der bekommt das Ganze mit. Er verwaltet das Gebiet. Und der wird uns hier beschrieben, da steht, dieser Prokonsul ist ein sehr kluger Mann, ein sehr einsichtiger Mann. Und der sagt, hey, ich will mehr verstehen von dem, was die da reden. Vielleicht hat er das so mitbekommen, er bekommt mit, dass auf einmal da Leute ganz anders sind als früher. Auf einmal verändert sich was, vielleicht beklagt sich sogar jemand, sagt, die kaufen keine Götzenbilder mehr. Das ist nicht in Ordnung und so. Der kriegt das mit und ihn interessiert das, was die zu sagen haben. Und der lässt sie rufen. Und wir lernen also den Prokonsul kennen und dann noch seinen Freund Bar-Jesus oder Elimas, wie sein Name übersetzt wird. Elimas ist aber ganz anders als dieser Prokonsul. Der Prokonsul ist neugierig. Der will verstehen, was da los ist mit diesem Jesus und warum, was ist da los, ist auferstanden oder nicht, was hat es mit mir zu tun. Bar-Jesus ist sozusagen ein Feind von Jesus. Er ist feindlich dieser Botschaft gegenüber und er versucht alles, um den Prokonsul gegen diesen Glauben einzunehmen. Und da kommt Saulus ins Spiel. Und das ist sozusagen die Charakterprüfung für Saulus. Diese Situation ist sozusagen sein Lackmustest. Der Test, wo gezeigt wird, wer er wirklich ist. Da sieht jetzt jeder, auch Saulus selber, wer er wirklich ist und was seine Aufgabe ist. Und das wollen wir jetzt machen. Wir gehen einfach die einzelnen Leute durch und schauen uns an, was zeigt diese Situation über diese Menschen? Was lernen sie über sich selber? Was lernen wir über diese Menschen? Und vielleicht hilft es uns auch, dass wir unser Leben auch mal selber auf den Prüfstand stellen und überlegen, was zeigt eigentlich mein Alltag über mich, die Situation, denen ich begegne? Was zeigt das, was sagt das über mich aus? Tatsächlich glaube ich, dass dieses Ereignis, also das, was er hier beschreibt, ich habe das mir immer wieder durchgelesen und immer, wenn ich das so gelesen habe, habe ich mir gedacht, warum schreibt Lukas uns davon? Da ist dieser Elimas, der ist irgendwie böse, redet gegen Jesus und dann sagt Saulus, hey, und dann auf sehr unfreundliche Art und Weise sagt er, jetzt wirst du blind sein und dann ist er auf einmal blind. Ich denke mir, warum erzählt Lukas uns das? Was hat es damit auf sich? Paulus hat voll viele Wunder gemacht. Aber die beschreibt er da alle gar nicht in der Bibel. Die sind uns alle gar nicht, die erzählt er uns meistens nicht. Warum genau dieses Ereignis? Und tatsächlich glaube ich, dass Dr. Lukas uns dieses Ereignis genau wegen Saulus erzählt. Dieses Ereignis ist der Wendepunkt in dem, wer Saulus ist und wie Saulus sich selber sieht und wie wir Saulus sehen. Also dieses Ereignis, dass der blind geworden ist, das würde uns voll erstaunen, oder, wenn wir sowas sehen würden. Aber das ist nicht das Besondere, was hier uns erzählt wird. Das Besondere ist etwas anderes. Wenn wir in Vers 7 schauen, dann sehen wir, also da steht, der Prokonsul Sergius Paulus, befreundet war einem klugen, einsichtigen Mann, dieser hatte Barnabas und Saulus zu sich gerufen, weil er die Botschaft von Gott hören wollte. Barnabas wird hier bewusst als erstes genannt, weil er der Anführer der Truppe ist. 7 Verse später, nach diesem Ereignis, hat sich alles geändert. Hier heißt es auf einmal nicht mehr Barnabas und Saulus, sondern hier heißt es auf einmal Paulus und Barnabas. Und ab jetzt heißt es, wird Paulus nie mehr als zweites genannt und Paulus wird auch nicht mehr Saulus genannt. Sondern an diesem Ereignis wird sozusagen wirklich, aus Saulus wird wirklich Paulus. Wir haben die ganze Geschichte von Saulus gelesen. Bis jetzt war sein Name Saulus. Bis jetzt war er der ehemalige Lästerer und Verfolger und Frevler. Er war der ehemalige Mörder. Aber jetzt ist er Paulus der Apostel. Und ganz konsequent nennt Lukas ihn nie wieder bei diesem alten Namen. Also ich habe dann mal so geschaut, man kann ja in so Konkordanzen einfach mal eingeben und suchen. Der wird 160 Mal genannt nach diesem Ereignis. Immer Paulus. Nie wieder Saulus. Davor wird er irgendwie 30 Mal oder sowas, das sind ja nur 2 Kapitel, in denen er vorkommt, 30 Mal wird er genannt, er wird nie Paulus genannt. Er wird davor immer Saulus genannt. Dieses Ereignis ist von Lukas ganz bewusst aufgeschrieben worden. Und es ist ganz bewusst wegen Saulus und wegen seinem Wechsel hin zu seinem neuen Namen und zu seiner neuen Situation geschrieben worden. Saulus gibt es nicht mehr ab heute. Ich habe es vorhin schon gesagt, gerade Konfliktsituationen sind so Situationen, an denen man sieht, aus welchem Holz wir geschnitzt sind. Gerade da, wo es Feindschaft gibt, da sieht man dir an, wer du wirklich bist, innen drin. Wisst ihr, im Sonnenschein, bei schönem Wetter, da kann jeder ruhig und freundlich sein. Da sind alle nett. Aber wenn der Sturm aufzieht, wenn auf einmal das Gewitter losbricht, da zeigt sich, wer wirklich fest in Christus gegründet ist, wer wirklich zuversichtlich auf Christus baut. Und in dieser Situation hier sieht man Paulus seine ganz besondere Vollmacht. Eine Vollmacht, die Gott ihm hier verliehen hat. Es wird für jeden sichtbar, dieser Paulus ist kein normaler Mensch mehr, sondern er ist vom Heiligen Geist mit einer ganz besonderen Vollmacht ausgestattet worden. Paulus, seine Worte sind nicht einfach nur klug und durchdacht. Er ist nicht einfach nur ein kluger Mensch, der gut reden kann. Sondern er ist ein Apostel Jesu Christi. Hier startet sein Dienst als Apostel. Wenn wir uns das anschauen, von seiner Bekehrung an bis heute, dann lesen wir im Galaterbrief, dass es wahrscheinlich über 10 Jahre gedauert hat, bis aus dem Saulus wirklich ein Paulus wurde. Als Saulus sich bekehrt hat, ihr wisst, was da über ihn gesagt wurde. Da wurde zu ihm gesagt, der ist ein auserwähltes Werkzeug, der meinen Namen vor die Heiden tragen soll und vor Könige. Also es war von Anfang an klar, wer Saulus sein wird, wer Saulus in Gottes Hand ist. Nämlich er sollte von Anfang an ein Apostel sein. Aber es dauert 10 Jahre der Vorbereitung, bis Saulus auch wirklich zu diesem Mann geworden ist. Bis Saulus wirklich zu dem Apostel Paulus geworden ist. Wir lesen das in der Apostelgeschichte. Er bekehrt sich und ist erstmal eine Zeit lang in Damaskus. Dann schreibt er im Galaterbrief, dass er erst in Arabien ist, 3 Jahre, und dort sozusagen in Ruhe mit Jesus lebt und von Jesus gelehrt wird. Und dann erst 3 Jahre später kommt er nach Jerusalem. Dort in Jerusalem kommt er aber in der Gemeinde nicht so an. Die nehmen ihn nicht an, die fürchten ihn. Keiner will mit ihm was zu tun haben. Aber Barnabas, der kümmert sich um ihn. Und dann, nach kurzer Zeit, muss er auch von da fliehen. Er flieht nach Tarsus, in seine Heimatstadt, wo er geboren ist. Tarsus, das ist in Syrien, ganz weit weg von Jerusalem, ganz weit weg von allem. Und dort bleibt er dann. Und dort bleibt er dann offensichtlich mehrere Jahre, also wahrscheinlich so 7, 8 Jahre. Ist er dann dort in Tarsus, weit weg von allem. Bis dann Folgendes passiert. Barnabas kommt nach Antiochia in Syrien und sagt, hey, hier in der Nähe ist ja Paulus oder Saulus. Den hole ich. Den nehme ich unter meine Fittiche. Den wollen wir in die Gemeinde bringen und dort kann er dienen. Und Barnabas holt ihn zum Dienst in Antiochia. Und ich schätze mal, dass mit Barnabas, dass er dort lernt, wie man einer Gemeinde vorsteht, wie man in der Gemeinde lehrt, wie man in der Gemeinde lebt. Und wir wissen auch nicht, wie lange er dann dort war. Vielleicht auch ein Jahr oder mehrere, vielleicht auch nur ein paar Monate. Aber dann geht's los auf diese Reise und erst hier wird aus dem Saulus schlussendlich ein Paulus. Unter den Angriffen von diesem Magier, also unter dieser Feindschaft und unter dem, was er dann tut, das ist sozusagen, hier zeigt sich, aus welchem Holz Gott diesen Saulus geschnitzt hat. Gott hat ja diesen Saulus bearbeitet. 10 Jahre lang hat Gott ihn bearbeitet. Die ganze Zeit hat er ihn gebraucht, ihn geführt. Und all diese Dinge, wo man vielleicht sagen sollte, wo Saulus vielleicht gedacht hat, hey, Gott will, dass ich ein Werkzeug bin, aber ich sitze hier irgendwo in Arabien fest. Und dann kommt er in die Gemeinde und die Gemeinde nimmt ihn nicht an. Und dann denke ich, ich will ein Werkzeug sein, aber die Gemeinde nimmt mich nicht an. Und dann flieht er nach Tarsus und ist dann dort ein paar Jahre und sagt, wie soll ich ein Werkzeug sein? Ich kann ja gar kein Werkzeug sein. Bis dann endlich dieser Punkt kommt, wo diese große Prüfung da ist. Und Saulus, er steht in dieser Prüfung und auf einmal merkt er, mit so einer Vollmacht kann er reden und das passiert wirklich. Und auf einmal, und ich kann das mir so vorstellen, dass es für ihn ein Wechsel war, dass er ab da gewusst hat, wer er ist. Diese Situation hat ihm gezeigt, hat auch den allen anderen Menschen um ihn herum gezeigt, das ist der Apostel Paulus. Und das ist es, was diese Situation aus ihm gemacht hat. Schön, oder? Wenn sowas in unserem Leben passiert, wenn wir auf Schwierigkeiten treffen und dann auf einmal merken, hey, mein Glaube ist wirklich stark und er überwindet wirklich diese Welt. Das Leben mit Jesus, das ist nicht einfach nur so ein Lippenbekenntnis, sondern das ändert wirklich was in mir. Ich kann auf einmal Dinge, zu denen war ich vorher nicht in der Lage. Ich kann auf einmal ruhig bleiben, wo ich früher immer ausgeflippt bin. Diese Erfolgserlebnisse, die sind für uns, die schenkt Gott uns in gewisser Weise, um unseren Glauben festzumachen, um uns Sicherheit zu geben, damit wir wissen, hey, wir sind auf dem richtigen Weg. Es verändert sich wirklich was in mir. Und diese Prüfung, die Saulus hier hat, die zeigt eben, dass er zur Leiterschaft, zum Apostelamt von Gott auserwählt wurde und dass er das jetzt auch machen soll. Der Nächste, um den es geht, ist Barnabas. Barnabas, der hat jetzt eine ganz andere Situation. Ich weiß nicht, ob wir uns bewusst sind, was das für Barnabas bedeutet. Er ist ja eigentlich derjenige, der Saulus groß gemacht hat. Also wenn man das so beobachtet, dann ist er eigentlich der Mentor von Saulus. Die ganze Gemeinde in Jerusalem will mit Saulus nichts zu tun haben. Für die ist der persona non grata. Vor dem muss man sich fürchten. Mit dem haben wir keine Gemeinschaft. Der ist gefährlich. Aber Barnabas, der hat ein Herz für Saulus. Der geht zu ihm, der fragt ihn. Und Saulus schüttet ihm sein Herz aus, erzählt ihm, wie er sich bekehrt hat. Und Barnabas glaubt ihm das. Und Barnabas nimmt ihn mit zu den Aposteln und stellt ihn den Aposteln vor. Und er darf sein Zeugnis dort erzählen. Und die Apostel, die nehmen ihn dann an. Barnabas kümmert sich um ihn. Barnabas sorgt dann auch für seine Sicherheit. Als er dann verfolgt wird in Jerusalem, dann schickt Barnabas ihn nach Tarsus in Sicherheit. Und als Barnabas dann selber nach Antiochia kommt, erinnert er sich an Saulus und sagt, hey, ich will dem Saulus helfen. Ich will, dass er seinen Platz findet. Ich will, dass er seine Gaben einsetzen kann. Und er holt ihn und er sorgt dafür, dass Saulus jemand wird. Dass Saulus in der Gemeinde seine Gaben einsetzen kann. Und dann, als es losgeht auf die Missionsreise, dann nimmt Barnabas diesen Saulus ja mit. Er ist der Leiter, er zieht los, er ist der Erstgenannte und er nimmt Saulus mit und zeigt ihm sozusagen, will ihm zeigen, wie macht man Mission richtig, wie machen wir das jetzt? Aber in gewisser Weise überflügelt der Schüler jetzt den Lehrer. Und das ist voll oft eine ganz schwere Situation. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Viele Menschen können damit nicht umgehen. Weiß nicht, man hört das ganz, ganz oft. Also immer, wenn sowas passiert, oft ist in Gemeinden zum Beispiel so, wenn der Pastor älter wird und dann ist die Zeit, dass man langsam Aufgaben überträgt an jüngere Brüder, dann kommt manchmal der Punkt, wo ganz klar wird und jeder sieht, hey, jetzt werden auf einmal die Rollen vertauscht. Früher war er der Anführer, jetzt ist es nicht mehr. Und wer früher voranging, der muss jetzt auf einmal folgen. Und das ist echt schwer. Wir waren mal auf einer Tagung vom BTG, also vom Bund, von unserem Gemeindebund. Da ging es genau um dieses Thema. Die haben gesagt, hey, wie funktioniert eine Staffelübergabe richtig? Wenn man in der Gemeinde so einen Generationenwechsel hat, wie kann man das machen, damit es gelingt, damit es gut wird? Und dieses Thema haben sie ja nicht einfach zum Spaß gemacht. Als wir dort waren, waren viele Gemeinden, die dann erzählt haben von ihren Erfahrungen, wie das gelaufen ist. Und ganz oft funktioniert das nicht so gut. Wie kann es gelingen, die Verantwortung an die nächste Generation zu übergeben? Und die Schwierigkeit dabei ist, dass derjenige, der vorher ganz vorne stand und der Leiter ist, dass er auf einmal folgen muss. Harold St. John schreibt dazu Folgendes. Er sagt, in der christlichen Arbeit müssen die Älteren dann dran denken, dass die Hauptaufgabe in der Öffentlichkeit von den Jüngeren gemacht werden sollte. Ein Mann kann mit 50 ein bewundernswerter Prediger sein, ganz passabel dann mit 60, ein Langweiler mit 70 und mit 80 dann ein ausgesprochenes Ärgernis. Ich habe dieses Zitat einmal jemandem vorgelesen und die Person war dann ganz entrüstet und hat gesagt, ja, so darf man nicht reden über ältere Leiter. Und der hat genau das Problem beschrieben und genau das Problem bestätigt, das da drin liegt. Jemand, den wir heute bewundern für seine Leitung, jemand, der wirklich gut leitet heute, der wird es im Alter irgendwann nicht mehr gut machen können. Es wird irgendwann aufhören. Er muss irgendwann diese Aufgaben abgeben an die nächste Generation. Und Harold St. John, er war selber alt, er hat es selber dann auch wirklich so praktiziert, er ist dann ausgestiegen. Also nicht wirklich ausgestiegen, dass er nichts mehr gemacht hat, sondern er hat die Hauptaufgaben und die Verantwortungen verteilt, an jüngere Brüder übergeben. Und viele haben zu ihm dann gesagt, du machst das zu früh. Und er hat gesagt, nein, man muss es machen, solange man es noch gut machen kann. Dann muss man die Aufgaben und die Verantwortungen übergeben. Und er hat weiter gearbeitet, aber er hat dann das in einem Artikel geschrieben, jetzt nochmal in Kurzform. Er sagt, die Leviten, also im Alten Testament, die legten ihr Amt mit 50 Jahren nieder und gaben es in die Hände jüngerer Männer. Wenn ein Mann älter wird, sollte er den Jüngeren viele Aufgaben überlassen. Was er da schreibt, klingt hart, aber er hat sich selber daran an diesen Rat gehalten. Und für diesen Rat, um das wirklich durchzuziehen, braucht man sehr viel Demut. Man muss bereit sein, sein eigenes Alter einzugestehen, seine eigenen Schwächen. Und ich meine, ich kann jetzt gut reden, das wird sich dann zeigen. Irgendwann werde ich den Beweis antreten müssen, dass ich zurücktreten kann von meinen Aufgaben, dass ich zum Beispiel auf meinen Sohn hören kann, wenn er irgendwann mal mehr weiß als ich. Wenn er mir dann irgendwann mal sagt, Papa, jetzt bist du still und mach mal, was ich sage. Das ist, glaube ich, echt schwer. Aber genau in dieser Situation steht Barnabas. Und wisst ihr, was bei Barnabas noch dazukommt? Barnabas war gar nicht zu alt. Der war gar nicht so alt, dass er sagt, ich bin alt, ich kann nicht mehr, jetzt soll ein Jüngerer nach mir herantreten. Der war mit Paulus nicht unbedingt, vielleicht waren die sogar gleich alt mit Paulus. Diese Situation ist ein Charaktertest für Barnabas. Wie wird er reagieren, wenn jemand anders besser ist als er? Wenn jemand anders die Aufgabe, die er tut, besser machen kann? Und wenn es gerade der ist, dem er so mühsam hochgezogen und aufgepäppelt hat, wie reagiert er? Wenn er auf einmal nicht mehr der Anführer ist. Und dieser Test für seinen Charakter, den besteht er glänzend. Barnabas stellt sich zurück. Er wird jetzt nur noch als Zweiter genannt. Er geht nur noch mit Paulus mit. Er ist jetzt sozusagen die zweite Geige in diesem Chor, in diesem Orchester. Er zeigt, dieser Test zeigt, dass er wirklich demütig ist. Und das ist etwas, wofür ich ihn echt bewundere. Also er ist offensichtlich ein Mensch, der bereit ist, sich in die zweite Reihe zu stellen. Ein Mensch, der sich um die kümmert, um die sich keiner kümmert. Und ein Mensch, der nicht vorne stehen muss, sondern der bereit ist, alles zu tun, was dem Himmelreich dient. Alles zu tun, was Jesus ihm an Aufgaben gibt. Ob das vorne ist, wo man ihn sieht, oder hinten, wo ihn keiner sieht. Ob das in der zweiten oder dritten Reihe ist, er ist bereit, es zu tun. Das zeigt dieser Test. Als nächstes lernen wir Johannes Markus kennen, der junge Cousin von Barnabas. Er steht auch in gewisser Weise auf dem Prüfstand hier auf der ersten Etappe der Reise. Aber Johannes Markus versagt im Charaktertest. Hier, wenn wir das so lesen, im 13. Vers steht von Paphos aus, also von Zypern reisen die ja nach oben, in die Türkei, in die heutige. Von Paphos aus stachen Paulus und seine Begleiter wieder in See. Sie kamen nach Perge in Pamphylien und hier trennte sich Johannes Markus von ihnen und kehrte wieder nach Jerusalem zurück. Hier würde man jetzt nicht sagen, okay, der hat versagt, das klingt erstmal so ganz nüchtern, der kehrt einfach wieder nach Hause zurück. Ein paar Kapitel, also zwei Kapitel später, wird es ein bisschen härter ausgedrückt. Also Barnabas wollte auch Johannes Markus wieder mitnehmen, Paulus aber hielt es nicht für richtig, den mitzunehmen, der sie in Pamphylien im Stich gelassen hatte und die Zusammenarbeit abgebrochen hatte. Also Johannes Markus ist nicht einfach so wieder nach Hause, sondern der hat die beiden im Stich gelassen. Er hat seine Zusammenarbeit abgebrochen. Er hat das, was er angefangen hat, konnte er nicht zu Ende bringen. Als es zu schwer für ihn wird, läuft er heim zu Mama. Also in Jerusalem wohnt seine Mutter. Und dorthin ist er dann abgehauen. Und als das Team dann hier in Kapitel 15 für die nächste Reise zusammengestellt wird, da erinnert man sich daran, hey, wenn der geprüft wird, dann fällt er durch. Das ist so, wie wenn mein Auto durch den TÜV fällt. Habt ihr schon mal versucht, ein Auto zu verkaufen, was durch den TÜV fällt? Das ist nicht so einfach, weil das braucht ja keiner, also dieses Auto. Und so ist das hier auch. Johannes Markus stand auf dem Prüfstand und der ist durchgefallen. Das klingt jetzt sehr hart und ich habe das vielleicht auch ein bisschen übertrieben gesagt, ein bisschen sehr unfreundlich gesagt. Ich glaube, dass Johannes Markus mir das verzeihen wird. Aber wisst ihr, die Prüfungen des Lebens, die zeigen, wer wir wirklich sind. Und das kann manchmal echt unbarmherzig und hässlich sein, was da dabei rauskommt. Es zeigt, worauf ich mein Leben gebaut habe. Es zeigt, wo aus welchem Holz ich geschnitzt bin. Wenn die Sonne scheint, dann können wir alle in den Gottesdienst kommen und alle lächeln, wenn es uns gut geht. Dann können wir alle fröhlich sein und wenn uns jemand fragt, wie es uns geht, dann schütteln wir die Hand und sagen, hey, top, läuft voll bei mir. Aber was passiert, wenn der Erfolg ausbleibt? Wenn ich eine Aufgabe übernommen habe und dann irgendwie nicht so wirklich was passiert, schmeiße ich dann direkt hin? Oder kann ich die Aufgabe bis zum Ende treu ausführen? Das ist ein Test für meinen Charakter, ein Test für das, wer ich bin. Oder wie ist das, wenn Gott mich Wege führt, die ich nicht verstehe? Halte ich dann noch am Glauben fest? Bleibt Gottes Friede in mir oder werde ich dann voll Unruhe, voll Zorn? Kämpfe ich dann mit Gott? Bin dann nicht einverstanden mit den Wegen, die er mich führt? Wisst ihr, damit sage ich nicht, dass wir nicht mit Gott hadern können, dass wir nicht im Gebet ihn fragen können, was los ist und dass wir nicht im Gebet mit ihm ringen können. Darum geht es mir nicht, sondern mir geht es darum, dass ich mich von Gott entferne durch diese Dinge. Wenn ich sage, Gott, damit bin ich nicht einverstanden. So nicht. Das zeigt, wo ich stehe. Das zeigt, wer ich bin. Lasse ich mich von Unruhe, von der Unruhe der Welt fesseln und gefangen nehmen? Oder bleibe ich bei ihm und bekomme seinen Frieden? Oder wenn deine Freunde nicht mehr mitmachen in der Gemeinde, wenn du alleine bist, bist du dann noch dabei? Oder bist du nur dabei, wenn die alle da sind? Das ist eine Prüfung für dein Leben. Das ist eine Prüfung für deinen Charakter. Du siehst daran etwas. Du siehst nämlich, ob dein Glaube wirklich etwas ist, was dich mit Gott verbindet, oder ist es einfach nur etwas, was deine Freunde tun und was dir deswegen voll gut gefällt? Und deswegen bist du da. Bist du da, weil es schön ist? Oder bist du da, weil du Jesus brauchst? Wenn du da bist, weil du Jesus brauchst, dann werden, egal was deine Freunde tun, du wirst da sein, wo Jesus ist. Es ist wie beim Auto. Wisst ihr, wir geben oft die Schuld den Umständen. Wir sagen, ja klar kann ich nicht mehr in die Gemeinde gehen, da ist ja auch niemand. Und ich verstehe das alles auch gar nicht so gut und deswegen bin ich nicht mehr in der Gemeinde. Wisst ihr, was das bedeutet? Das ist so, wie wenn jemand zum TÜV geht und dem Prüfer die Schuld gibt, dass das Auto nicht durchkommt. Der sagt, ja klar, knackt der Spurstangenkopf, du rüttelst ja auch da voll. Hör doch auf zu rütteln, dann knackt's nicht. Aber das ist das Gleiche, wie wenn wir sagen, hey, schau mal, da in der Gemeinde ist halt niemand. Wieso sollte ich da hingehen? Na klar gehe ich da nicht hin. Das können wir nicht machen. Wir wurden geprüft. Und wenn wir nicht mehr kommen, dann zeigt es uns, wo wir sind. Dann zeigt es uns, wer wir sind. Die Frage ist, warum knackt der Spurstangenkopf? Knackt er, weil man dran rüttelt? Oder knackt er, weil er kaputt ist? Genauso ist es mit unserem Leben. Gerät unser Leben aus den Fugen, weil jemand dran rüttelt? Oder gerät unser Leben aus den Fugen, weil unser Leben irgendwo kaputt ist? Weil wir irgendwo ein Problem haben, weil da ein Spurstangenkopf ist, der ausgeschlagen ist. Was ist das Problem? Dass Gott rüttelt oder dass wir kaputt sind? Gott, wenn Gott an unserem Leben rüttelt, dann macht er das ganz sachte. Er will nichts kaputt machen. So wie der Prüfer das Auto nicht kaputt machen will. Der Prüfer guckt nur, ob alles in Ordnung ist. Und so nimmt Gott unser Leben und rüttelt und guckt, damit wir sehen, ob was kaputt ist. Was bedeutet das ganz praktisch? Wisst ihr, die Wahrheit ist ganz einfach. Die Wahrheit ist, die erscheint uns so hart und unbarmherzig. Und wir denken ungern an diese Wahrheit. Wir sagen das vielleicht auch nicht so gerne. Wir finden dann vielleicht Ausreden. Vielleicht hat Johannes Markus gesagt, ja, meine Mutter, die braucht auch Hilfe. Hier, ich weiß, ich war schon lange nicht mehr zu Hause. Ich weiß nicht, was. Und dann finden wir irgendwelche Ausreden, aber die Wahrheit ist ganz einfach. Johannes Markus, du bist nicht in der Lage, dabei zu bleiben. Du hast nicht das, was nötig ist, um eine Aufgabe zu Ende zu führen. Du hast nicht genug Motivation. Warum auch immer du aufhörst, vielleicht liebst du Jesus nicht genug, vielleicht bist du zu selbstverliebt, vielleicht liebst du deine Gemütlichkeit zu sehr. Wir wissen es nicht, warum Johannes Markus gegangen ist, warum er die anderen im Stich lässt. Was wir wissen ist, das Ergebnis vom Test. Das Ergebnis vom Test ist, Johannes Markus, du hast ein Problem. Das ist die Wahrheit. Aber wisst ihr, das Schöne ist, wir haben einen gnädigen und barmherzigen Prüfer, der uns nicht zerstören will. Also ihm geht es nicht darum, dass er das dann Johannes Markus reindrückt und sagt, schau Johannes Markus, so schlecht bist du. Das ist ja auch nicht das, was der Prüfer bei mir gemacht hat. Der hat das Knacken gemerkt und dann sagt er, oh, sorry, ich kann dich leider nicht durchkommen lassen. Ich würde dich wirklich gern durchlassen. Der hat ja nichts davon, wenn ich da nochmal komme. Ich muss nochmal zahlen, stimmt. Aber so richtig hat er nicht was davon. Er möchte das gar nicht, dass ich nicht durchkomme. Aber er muss mir diese Sache sagen. Und so steht Gott vor unserem Leben und er rüttelt und sagt, hey, Johannes Markus, so geht's nicht. Es muss sich was ändern in deinem Leben. Du kannst so nicht weitermachen. Das Schöne ist an dieser ganzen Sache, dass es damit nicht vorbei ist. In den Sprüchen gibt es diese Stelle, der Gottesfürchtige, der fällt 7-mal. 7-mal wird er geprüft und fällt, aber er steht jedes Mal wieder auf. Das ist der zu Gott gehört. Gott sorgt dafür, dass er nach der Prüfung wieder aufstehen kann. Sogar wenn er die Prüfung vermasselt, sogar wenn sich zeigt, dass er völlig kaputt ist, sogar dann wird Gott dafür sorgen, dass er wieder aufsteht. Dieser Test, dem Johannes Markus nicht besteht, der Test kommt später noch einmal wieder. Nachdem Johannes Markus in der Werkstatt Gottes war und nachdem Johannes Markus von Gott repariert wurde, nachdem Gott es in Ordnung gebracht hat, kommt noch mal ein Test. Einige Jahre später schreibt Paulus über ihn und sagt, er ist ein wertvoller Mitarbeiter. Ich kann ihn von ganzem Herzen empfehlen. Er schickt ihn sogar in eine Gemeinde und sagt, ich habe ihn euch empfohlen, sorgt dafür, dass er bei euch seine Aufgaben gut machen kann. Und dann, als es um was anderes geht, sagt er, hey, ich wünsche mir so sehr, dass Johannes Markus zu mir kommt, weil ich ihn brauche. Er ist mir eine große Hilfe, ich brauche ihn. Außerdem ist genau dieser Johannes Markus, der hier so versagt hat, er hat uns das Markus-Evangelium geschrieben. Das Evangelium, das dritte, das zweite, ja, das zweite. Ich musste das kurz nachsprechen. Also er hat uns das zweite Evangelium geschrieben, das war er. Also dass man in einem Test versagt, in einer Prüfung versagt, heißt nicht, dass man nutzlos ist. Es zeigt uns nur unser Problem auf, damit wir es angehen können. Gott arbeitet an uns, an dir, an mir, damit wir unser Leben, damit wir nützlicher werden können. Der Test hat ihn nicht zerstört. Wenn dein Leben vielleicht unter einem Test steht und du dir jetzt so überlegst, hey, irgendwie merke ich, dass ich ganz, ganz schlecht abschneide. Irgendwie merke ich, dass das so, wie ich das mache, ich merke, ich hab das alles nicht, was nötig ist, um im Leben zu bestehen. Dann ist es nicht etwas, was Gott dir reindrücken will. Dann ist es auch nicht etwas, was dich niederdrücken soll. Sondern es ist das, was Johannes Calvin schreibt. Das ist eine Erkenntnis, die du über dich selber gewinnst. Du merkst, ich kann das nicht. Aber das Schöne ist, in dieser Erkenntnis von dir selber wirst du merken, da gibt es jemanden, der das alles, was du nicht kannst, kann. Der das alles, was du nicht hast, dir geben kann. Der da, wo du arm bist und klein, der dich da reich und groß machen kann. Und der das so gerne machen will. Und wenn du dann diesem Gott begegnest und in seine Werkstatt kommst und merkst, wie er dich mit Liebe annimmt und diese Dinge, an diesen Dingen arbeitet, dann erkennst du immer mehr, wie groß und herrlich er ist. Das ist die Gelegenheit für dich und für mich, dass wir uns in Gottes Gegenwart stärken lassen, damit unser Leben stärker ist, damit uns nichts mehr unsere Zuversicht und unsere Lebenskraft rauben kann. Also das waren die drei. Jetzt kommen wir zu zwei anderen, und zwar Bar-Jesus und Sergius. Und bei denen ist es ein bisschen anders. Denen ihre Prüfung sieht ein bisschen anders aus, weil sie sind gar nicht gläubig. Sie gehören nicht zu Jesus. Die Prüfungen, die ein Gläubiger erlebt, sie sind immer nur zu seinem Besten. Das sagt uns Gottes Wort. Sie sagt, was euch da zu schaffen macht, ist nur eine menschliche Versuchung. Aber Gott ist immer treu. Er wird nicht zulassen, dass die Prüfung eure Kräfte übersteigt, sondern euch bei der Versuchung den Ausgang zeigen, damit ihr sie durchstehen könnt. So prüft Gott uns. Er gibt uns immer Hilfestellung. Er gibt uns immer eine Möglichkeit, damit wir durch diese Prüfung gestärkt hervorgehen können. Die Gläubigen brauchen sich vor Prüfungen nicht zu fürchten. Wenn das Leben uns schlägt, sogar wenn wir versagen, das braucht uns nicht Furcht einzujagen. Es ist Gottes Art, an uns zu arbeiten. Und Gott hat uns zugesichert, dass er uns ans Ziel bringen wird. Wir haben den Heiligen Geist als Unterpfand, als Garantie, als Sicherheit, dass er uns ans Ziel bringen wird. Und er wird uns ans Ziel bringen, weil er es versprochen hat. Die Prüfungen für einen Gläubigen sind, sagt Jakobus, eigentlich ein Grund zur Freude, weil sie uns stark machen. Bei Bar-Jesus und bei Sergius ist es etwas anderes. Sie sind nicht gläubig, sie gehören nicht zu Jesus. Sie stehen aber auch vor einer Prüfung. Und zwar hier, Paulus spricht ihn an und dann denkt man so ein bisschen, darf der das überhaupt sowas sagen? Er sagt, du elender, gerissener Betrüger, du Sohn des Teufels und Feind aller Gerechtigkeit. Wann hörst du endlich auf, die geraden Wege des Herrn krumm zu machen? Aber jetzt wirst du die Hand des Herrn zu spüren bekommen. Du wirst blind sein. Eine Zeit lang wirst du die Sonne nicht sehen. Und im selben Augenblick fand sich der Magier von tiefster Dunkelheit umgeben, tappte umher und suchte jemand, der ihn an der Hand führte. Bei diesem Mann hier, bei Elimas, bei Bar-Jesus, da geht es auch um eine Frage, auch um so eine Prüfung sozusagen. Wo steht er? Was Paulus hier sagt über ihn, ist schon echt heftig und man würde sagen, hey, der ist völlig verloren. Aber ich glaube nicht, dass er völlig verloren ist, weil das, was ihm passiert ist, du wirst blind sein für eine Zeit lang. In diesem Urteil steckt so viel Gnade drin. Diese Blindheit, die der bekommt, die ist nur für eine kurze Zeit. So ein bisschen ist es eigentlich genau das Gleiche, was Saulus selber passiert ist. Saulus wird vom Pferd geschlagen und mit Blindheit geschlagen. Und das ist die Gelegenheit für Saulus, endlich umzukehren. Saulus war so verstockt auf seinem Weg gegen Gott. Er war bereit, alles gegen Gott zu tun. Und das war seine Gelegenheit und er hat gezeigt, ich will mit Jesus leben. Ich will von Jesus gerettet werden. Und in gewisser Weise glaube ich, und dieser Magier Bar Jesus, er hat danach noch gelebt. Er war nur kurz blind, nur eine kurze Zeit sozusagen, eine Zeit lang. Das ist seine Gelegenheit. Gott hat ihn gestoppt und hat ihm gesagt, der Weg, auf dem du bist, ist falsch. Und wenn du kannst noch umkehren. Er ist noch am Leben. Er hat gehört, was Paulus über Jesus gesagt hat. Er hat das alles gewusst. Das ist seine Gelegenheit, ein neues Leben anzufangen. Aber wir wissen nicht, ob er die Warnung Gottes verstanden hat. Diesen Warnschuss Gottes, dieses Bild des kommenden Gerichts. Er lebt noch in der Gnadenzeit, aber wir wissen nicht, wie er aus diesem Test hervorging. Vielleicht ist er verstockt geblieben. Vielleicht hat er sich von Jesus retten lassen. Vielleicht kennen wir Menschen, die auch vor diesem Test stehen. Ich finde, gerade wenn man in schwere Zeiten kommt, ist es wie so ein Stoppschild, das Gott macht. Wenn ein Mensch auf seinem alten Weg unterwegs ist, fern von Gott, dann schlägt manchmal Gott so richtig einen Stopp rein. Und die Leute fahren dann gegen eine Wand und merken, ich kann so nicht weitermachen. Und die größte Frage, die sich dann stellt, ist, was machst du jetzt aus dieser Situation? Wie gehst du jetzt aus diesem Test hervor? Wirst du noch mehr verhärtet oder wirst du weich und lässt dich von Gott formen? Vielleicht kennt ihr solche Menschen aus der Arbeit, gerade Menschen, die Leid erleben, die brauchen eigentlich genau das, die brauchen unsere Botschaft. Die brauchen es, dass wir ihnen sagen, Gott sieht dich, er will, dass du mit deinem alten Leben aufhörst und ein neues Leben anfängst. Wie soll das ausgehen? Sergius steht vor genau dieser gleichen Frage, wenn wir das lesen, er ist ein kluger, einsichtiger Mann, hatte Barnabas und Saulus zu sich gerufen, weil er die Botschaft von Gott hören wollte. Und dann steht, und als er das sah, was geschehen war, da kam er zum Glauben, höchst erstaunt über die Lehre des Herrn. Also er hört zu, und hier steht, er ist ein kluger Mann. Also er hört zu, was Paulus und Barnabas da erzählen, und er bewegt das alles. Und er überlegt sich, ist das wirklich so? Kann das sein? Gott kommt zu uns und er kümmert sich selber um uns. Jesus stirbt für mich und ich kann jetzt Leben haben. Ist das so? Macht das Sinn? Und zu all dem sieht er dann die Vollmacht, mit der Paulus da redet. Und Lehre und Leben, das passt zusammen. Und er sagt, hey, das überzeugt mich. Die Lehre, die ihr bringt, die ist so erstaunlich. Es kann nicht anders sein. Das passt alles so gut zusammen. Genau diesen Gott, den will ich haben. Er bekommt die Gelegenheit und er geht als gläubiger und geretteter Mensch aus dieser Gelegenheit hervor. Was können wir so als Fazit über diese erste Etappe ziehen? Die erste Etappe, was das für uns bedeutet, unser Leben, dein Leben, ist nicht einfach nur eine sinnlose, zufällige Aneinanderreihung von Ereignissen. Das, was dir geschieht, wenn du Jesus gehörst, das, was dir geschieht, ist von Jesus ganz, ganz fein säuberlich ausgewählt. Die Stellen, an denen er in deinem Leben rüttelt, die hat er sich vorher ganz genau überlegt. Warum macht er das? Nicht, um dich zu ärgern oder um dich zu zerstören. Nein, dieses Rütteln, diese Prüfung an deinem Leben, die soll dir die Augen öffnen. Das geht an den ganz alltäglichsten Dingen schon so. Stellen wir uns das vor, die Kinder machen wieder genau das, was sie nicht machen sollen. Und scheinbar ist es so, alles Gefühl irgendwie machen die das extra einfach nur, um uns zu provozieren. Wie reagieren wir dann darauf? Die Reaktion, die wir darauf haben, die du darauf hast, die zeigt, wer du bist. Reagierst du mit Wut, mit Zorn und mit Geschrei drauf? Wisst ihr, das ist so, als ob der Prüfer am Rad rüttelt und dann knackst es. Das Gelenk ist kaputt. Die Lösung ist, was ist dann die Lösung für das Ganze? Dass die Kinder sich endlich gut benehmen, oder? Wisst ihr, das ist so, wie wenn du zum TÜV gehst und sagst, ja, hör einfach auf zu rütteln, dann knackst es auch nicht. Problem gelöst. Nein, so ist das Problem nicht gelöst. Und genauso ist unser Problem, wenn wir rumschreien, wenn wir wütend werden. Unser Problem wird nicht gelöst, wenn unsere Kinder endlich gehorsam sind. Dann sieht man nur nicht mehr, dass es knackst. Dann sieht man nur nicht mehr, dass wir ein Problem haben. Wenn wir das merken, dann müssen wir unser Problem anfangen zu lösen. Warum reagiere ich so destruktiv? Und dann muss ich zu Gott kommen und ihn fragen, Herr, warum habe ich keinen Frieden in meinem Herzen? Warum habe ich keine Ruhe? Liebe ich mich selber zu sehr? Liebe ich meine Kinder nicht? Warum bin ich so destruktiv unterwegs? Und erst, wenn mit Gottes Hilfe ich mein Leben in Ordnung gebracht habe, wenn sein Frieden in meinem Herz regiert und seine Liebe mein Herz regiert, dann erst kann ich wirklich meinen Kindern helfen und den Ungehorsam in ihrem Leben angehen. Erst, wenn ich meinen Balken in meinem Auge, wenn ich den in Ordnung gebracht habe, dann erst kann ich das wirklich gut machen. Wisst ihr, das bedeutet nicht, dass wir nicht unsere Kinder zum Gehorsam erziehen. Auch manchmal müssen wir das machen, wenn wir selber sogar noch Probleme haben, müssen die trotzdem Gehorsam lernen. Aber was wir zuerst machen müssen, was viel, viel größer und wichtiger ist, dass wir unsere eigenen Probleme angehen. Und das ist jetzt nur ein einziges Beispiel. Überleg, denk mal in deinem Leben nach. Was zeigt dein Leben über dich? Die Prüfungen, denen du begegnest. Wie reagierst du? Was trifft dich? Und was sagt das über dein Leben aus? Wo ist etwas kaputt, was in Ordnung gebracht werden muss? Amen.